Paulus erklärt uns im Römerbrief die frohe Botschaft Gottes, dass wir durch Glauben an Jesus Christus allein gerettet sind und gerecht erklärt werden vor Gott. In den Kapiteln 1 bis 3 hat er uns unser Bedürfnis nach Errettung gezeigt. Er hat uns gezeigt, dass wir alle schuldig sind und dass keiner irgendjemanden was voraus hat. Und er ist so wie mit der Planierraube über all unsere Selbstgerechtigkeit gefahren und hat alles niedergewalzt. All diese Vorstellungen, dass wir aus uns selbst gerecht werden können oder in Beziehung mit Gott kommen können oder dass wir irgendwas beitragen können, um uns zu Gott hinzuarbeiten. All das hat er plattgewalzt und niedergewalzt und hat den Boden bereitet. Und dann im Kapitel 3 ab Vers 21 und das Kapitel 4, da hat Paulus das Fundament gelegt. Und er hat uns erklärt, wie Jesus durch sein perfektes Leben für uns und durch sein Werk am Kreuz und durch seine Auferstehung für uns, dass er uns erlöst hat von der Konsequenz unserer Schuld. Und dass uns diese Dienstleistung seiner Vergebung und Gerechtigkeit von Gott, die uns zugerechnet wird, als unverdientes Geschenk zurechnet. Und er hat uns erklärt, wie wir dieses Geschenk annehmen können, nämlich aus Glauben. Er hat uns erklärt, dass wir gerecht gesprochen werden können vor Gott durch Glauben an Jesus Christus allein. Und er hat uns die letzten Wochen gezeigt, dass das immer schon der einzige Weg war, um in Beziehung mit Gott zu kommen und um gerechtfertigt werden vor Gott. Und jetzt im Kapitel 5, oder ab Kapitel 5, beginnt der Paulus auf diesem Fundament aufzubauen. Und er wird uns zeigen, die Konsequenzen und die Segnungen unserer Rechtfertigung vor Gott. Wir lesen heute die Verse 1 bis 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Seht hier, dass er sagt, wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Das ist was, was schon passiert ist. Rechtfertigung vor Gott ist kein Prozess, in dem Gott uns selbst immer gerechter macht, so bis wir selbst so heilig werden, dass er uns gerecht sprechen kann. Ist kein Prozess. Rechtfertigung ist ein Akt. In unserer Bekehrung, wo wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, für meine Rechtfertigung vor Gott, da wird das wirksam, was Jesus für mich getan hat. Und als Folge davon werden wir gerecht erklärt vor Gott und wir werden auch so behandelt, als hätten wir nie gesündigt. Und dann der Prozess der Heiligung, wo wir Jesus ähnlicher werden, das ist eine Folge davon, von unserer Rechtfertigung. Das ist eine Folge aus dieser Beziehung, die wir mit Gott haben. Also wegen meinem Glauben an Jesus allein, weil ich mich ihm anvertraut habe, bin ich gerechtfertigt. Und das geht nicht mehr verloren. Hier im Vers 10 heißt es auch, wir sind versöhnt. Das ist schon was, was passiert ist. Wir sind gerechtfertigt, wir sind versöhnt in Jesus Christus mit Gott. Und die erste Konsequenz, die erste Segnung, die wir aus dieser Beziehung haben, ist Frieden mit Gott im Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Jesus, durch sein Werk für uns, das uns zugerechnet wird. Er hat den Zorn Gottes gegen mich besänftigt, gegen meine Sünde. Na, bevor wir zu Jesus gelaufen sind und ihm vertraut haben, uns ihm anvertraut haben, sein Werk in Anspruch genommen haben, da waren wir im Kriegszustand mit Gott. Da waren wir in Rebellion gegen Gott. Und im Kapitel 1, im Vers 18, hat der Herr gesagt, dass Gottes Zorn über alle gottlosen und ungerechten Menschen ausgegossen ist, über alle Sünder. In Jesaja 48, im Vers 22 heißt es, kein Friede den Gottlosen, spricht der Herr. Ohne Jesus sind wir Menschen im Kriegszustand mit Gott. Wir sind nicht versöhnt. Und wir haben gegen ihn gekämpft. Eigentlich gegen seine Liebe und gegen seine Gnade. Gegen seine Existenz und seinen Charakter, gegen sein moralisches Gesetz. Auch gegen diese Intoleranz von Gott, dass er sagt, dass Jesus der einzige Weg ist, haben viele von uns angekämpft. Und wir haben dagegen gekämpft, uns beschenken zu lassen. Wir wollten uns selbst zu Gott hinarbeiten. Also wir haben gegen Gott gekämpft und wegen unserem Lebensstil, wegen unserer Sünden war Gott gezwungen, uns verantwortlich zu halten und uns zu richten. Und so gab es keinen Frieden zwischen uns. Wenn wir unsere Beziehung mit Gott definieren wollten, die wir hatten, bevor wir zu Jesus kamen, dann müssen wir sagen, wir waren Feinde. Und es war unsere Schuld. Es war unsere Entscheidung. Und weil wir keinen Frieden mit Gott hatten, hatten wir auch keinen Frieden von Gott. Hatten keinen Frieden im Herzen. Kirchenvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Wir hatten diesen Unfrieden, waren ruhelos. Wir hatten keinen Sinn im Leben und alles wurde überschattet von dieser Endlichkeit des Lebens. Todesfurcht. Ja, irgendwann ist alles aus und was dann? Ungewissheit in der Zukunft. Und so hatten wir auch keinen Frieden. Das Leben hier ist hart genug, ohne Gott. Das Leben alleine ist schon hart genug. Es ist hart genug, wenn wir mit Gott durchs Leben gehen. Noch viel härter, wenn wir ohne ihn durch unser Leben gehen. Und manchmal lassen sogar diese Harten der Welt ihre Fassaden fallen. Und wir können die Wahrheit sehen. Ich habe gelesen von Ozzy Osbourne, dieser harte Typ, dieser Hard Rocker. Und er hat irgendwann mal gesagt, er hat gesagt in einem Interview, ich bin der nervöseste Typ in der Welt. Ich bin ein ängstlicher kleiner Mann. Ich bin auf Rotalarm vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Ich wurde mit Angst geboren. Sagt einer der ganz Harten, zumindest äußerlich. Oder der Kurt Cobain, der ehemalige Sänger von der Rockgruppe Nirvana. Er hat Selbstmord begangen. Und sie haben ein Buch geschrieben über Einträge aus seinem Tagebuch. Und an einem Tag, da hat er geschrieben über diese Unsicherheit des Lebens. Er hat geschrieben, ich wünschte, es gäbe jemanden, den ich um Rat fragen könnte. Jemand, bei dem ich mich wie ein widerlicher Mensch fühlen könnte für mein Bekenntnis und für mein Versuchen, all diese Unsicherheiten zu erklären, die mich jetzt schon 25 Jahre lang geplagt haben. Menschen ohne Gott haben keinen Frieden. Bestenfalls ein Scheinfrieden. Na, manche versuchen sich was vorzumachen oder reden sich was ein. Aber es entspricht nicht der Realität. Realität ist, ohne Jesus sind wir entfremdet von Gott. Da sind wir unter seinem Gericht, sind wir im Kriegszustand mit Gott. Egal wie viel positives Bekennen wir tun oder meditieren oder was immer Menschen versuchen, um sich an Frieden vorzumachen in ihrem Leben. Wir sind im Kriegszustand mit Gott. Und ratet mal, wer diesen Krieg oder diesen Konflikt gewinnen wird. Das sind nicht wir. Du kannst dein Leben lang gegen Gott kämpfen. Aber eines Tages wird jeder Mensch vor Gott stehen. Und im Philipperbrief heißt es, jedes Knie wird sich beugen. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Also Gott, er wird das letzte Wort haben. Und so ist es hart, ohne Gott zu leben. Wenn wir gegen den Strom seines Planes schwimmen. Jesus hat zu Paulus gesagt, es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Das heißt, gegen dieses Bild von diesem Treiberstachel. Es ist hart, gegen den Stachel auszuschlagen. Gegen das zu leben, wofür du geschaffen worden bist. Gegen mich zu kämpfen. Wir sind für Gott geschaffen. Und wir sind nicht geschaffen, dafür autonom zu leben. Unser eigenes Ding zu drehen. Und es ist hart, ohne ihm zu leben. Und wenn wir versuchen, gegen ihn zu kämpfen oder ohne ihn zu leben, dann machen wir uns nur das Leben selber schwer. Aber jetzt sind wir versöhnt mit ihm in Jesus Christus. Und wir haben Frieden mit ihm. Und das alleine ist schon eine wunderbare Sache. Wir kennen, das ist ein wunderbares Gefühl, wenn man Streit hatte mit irgendjemandem und dann hat man sich versöhnt. Und es kommt dieser Friede in die Herzen und dieser Friede in diese Beziehung hinein. Wir haben Frieden mit Gott, in Jesus, weil wir ihm vertrauen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob wir ein Feind Gottes sind oder ob wir sein Freund sind. Oder sein Kind sind. Ein Riesenunterschied. Wenn wir Frieden mit ihm haben, können wir auch Frieden von ihm erfahren. Ist ganz einfach, wir schwimmen nicht mehr gegen den Strom, gegen ihn, sondern wir schwimmen mit dem Strom seines Planes. Mit dem Strom, auf den sich die ganze Schöpfung hin bewegt. Und es ist seine Herrlichkeit. Er wird alles zusammenfassen, heißt es am Ende der Zeit, in Jesus Christus. Und es ist logisch, ne? Einfacher mit dem Strom zu schwimmen. Wir können einfach ruhen und können mitschwimmen. Ist viel einfacher, viel weniger anstrengend, als gegen den Strom anzukämpfen. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme mehr haben werden als Christen. Nee, wir werden gleich das nächste Mal sehen, dass wir durch Trübsale müssen und durch Anfechtungen in unserem Leben. Nicht, dass wir keine Probleme mehr haben, aber wir müssen keine Angst mehr haben. Es gibt keinen Grund mehr für diese existenziellen Ängste in unserem Leben. Angst vor dem Tod, diese Ungewissheit, Unsicherheit. Nee, wir können Gewissheit haben in Jesus. Ich habe gestern gelesen in meiner persönlichen Bibellese im Hebräerbrief, Kapitel 2, Verse 14 und 15. Da heißt es, dass Jesus durch seinen Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Wir dürfen frei sein von dieser Furcht, von dieser Knechtschaft, der Todesfurcht, der Ungewissheit, des Gerichts. Im Römer 28, Vers 21, 28, da müsst ihr was dazu schreiben. Ich glaube, das wäre nicht biblisch. Römer 8, Vers 21 heißt es, dass die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist unser Stand, den wir jetzt haben, die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Römer 8, Vers 31, da fragt Paulus, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Ist ein Riesenunterschied, ob Gott für uns ist oder gegen uns ist. Ob wir auf der Gewinnerseite sind oder auf der Verliererseite. Ob wir im Siegerteam spielen oder im Loserteam. Ist ein Riesenunterschied. Und am Ende von Römer 8 sagt der Paulus, ich bin überzeugt, dass niemand und nichts mich wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Philipperbrief 4, die Verse 6 und 7. Ich habe es heute mit den Zähnen. Verse 6 und 7. Wir müssen uns nicht sorgen, sondern weil wir mit allem zu ihm kommen können und mit ihm reden können und ihm alles anvertrauen können, wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Hey, das ist ein Friede, den die Welt nicht kennt, den Menschen ohne Gott nicht kennen. Friede, den wir in Jesus haben und den wir hoffentlich auch praktisch erfahren in unserem Leben. Epheser 2, Vers 14 sagt unser Herr, dass er unser Friede ist. Ja, das Leben ist ein Kampf, auch für uns Christen. Wir haben immer noch Feinde. Gott sagt nicht, dass wir Frieden haben mit der Welt oder mit unserer sündigen Natur, mit dem Fleisch oder Frieden mit Sünde oder dem Teufel. Aber wir haben Frieden mit Gott. Und das macht wirklich den Unterschied aus in all diesen Kämpfen, die wir Menschen führen in unserem Leben. All diesen anderen Kämpfen. Und kämpfen alle Menschen. Unterschied ist, wir haben Friede mit Gott. Und wir können gemeinsam mit ihm durchgehen. Wir kämpfen nicht mehr gegen ihn, sondern wir kämpfen mit ihm und für ihn. Wir sind auf der Siegerseite. So können wir Frieden haben. Psalm 55 heißt es, er hat meine Seele zum Frieden erlöst. ist unsere Bestimmung. Friede in Gott. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In Johannes 14 hat Jesus gesagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Johannes 16 sagt, dies habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Kein Zweifel dran, dass Gott will, dass wir in diesem Frieden leben. Diesen Frieden, den wir ja real schon mit ihm haben. Erfahren wir diesen Frieden mit Gott und diesen Frieden von Gott in unserem Leben. Ich meine, wenn wir wirklich auf Jesus vertrauen, wenn wir wirklich Christen sind, dann sollten wir das erfahren, zumindest immer mehr und mehr. Die Bibel sagt uns, zum Frieden hat Gott euch berufen. Warum erfahren wir es so oft nicht, wenn wir ehrlich sind? Ja, wir wissen das im Kopf. Und wir bekennen das als Wahrheit, dass wir Frieden haben mit Gott durch Jesus. Aber ich glaube, manchmal zweifeln wir in unserem Herzen, dass Jesus wirklich ein für alle Mal Frieden gemacht hat in unserer Beziehung mit Gott. Ich glaube, wir haben dann Unfrieden, wenn wir von ihm wegschauen und wieder auf uns schauen. Als ob unser Friede mit Gott von uns abhängig wäre. Immer wenn wir diese Gedanken haben, oh, ich hoffe, der Herr bestraft mich nicht für das, was ich getan habe. Oder, ach, der Herr muss ja zornig sein. Ich habe schon wieder Mist gebaut. Und ich weiß nicht, ob er mir dieses Mal helfen wird. Weil, wenn ich ehrlich bin, war ich ziemlich untreu. Wenn wir das tun, dann sind wir wie so ein Hund, der im Tierheim war und der von seinem Vorbesitzer geschlagen wurde. Und der neue Herr, der ihn liebt, der streckt ihm seine Hand hin und will ihm einen Keks geben und will ihn verwöhnen und will ihn liebkosen. Aber der Hund, der schleicht herum und mal hin zu dem Keks und dann hat er wieder Angst und traut sich nicht. Und das ist eine unbegründete Angst. Weil der neue Herr meint es gut mit uns. Und manchmal sind wir so als Christen. Oder wir sind wie dieser japanische Soldat, der 1972 auf einer kleinen Südseeinsel entdeckt wurde. Und er war völlig isoliert. Er hat nicht mitgekriegt, dass der Weltkrieg vorbei ist. Ja, 30 Jahre später. Und er hat noch immer Schützengräben ausgegraben und hat immer noch auf die Amis gewartet, um dieses kleine Atoll zu verteidigen. Dabei hätte er das japanische Wirtschaftswunder erleben können. Aber stattdessen war er im Kriegszustand und hat noch immer auf die Invasion gewartet. Und hatte Angst. Leute, unser Kriegszustand mit Gott ist vorbei. Friedensvertrag ist unterzeichnet. Versöhnung ist vollbracht. Und das ist eine Tatsache. Ob wir das annehmen wollen oder nicht, ob wir es spüren oder nicht, ob wir in dieser Wahrheit leben wollen oder nicht. Es wird die Tatsache nicht verändern, aber es wird den Frieden verändern, den wir erfahren oder nicht erfahren. Es beruht allein auf Jesu Werk und darauf, dass wir ihm anvertrauen, nicht auf uns. Deswegen können wir uns entspannen. Und wir können einfach in dieser Tatsache leben, dass wir Frieden mit Gott haben. Oh Mann, wenn wir das nur wirklich in unserem Herzen begreifen würden. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus. Das ist die erste Segnung im Vers 1. Zweite Segnung sehen wir im Vers 2. Durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. In Jesus haben wir durch Glauben Zugang zu Gnade. Grundlage hat Jesus gelegt. Er ist gestorben für uns, hat unsere Schuld ans Kreuz getragen. Konsequenz unserer Schuld, er lebt am Kreuz und dann hat er geschrien, es ist vollbracht. Und der Vorhang im Tempel ist zerrissen, von oben nach unten. Dieser Vorhang, der die Menschen getrennt haben vom Allerheiligsten, davon getrennt, in die Gegenwart Gottes zu kommen, war zerrissen. Das hat Gott da gesagt. Er hat erklärt, der Weg zu Gott ist frei. Es ist Tag der offenen Tür. Vorhang zerrissen. Oder wir sollten besser eigentlich sagen, Leben der offenen Tür. Es gilt für immer. Es ist nicht so, ich bekehre mich und ich nehme das im Glauben an, was Jesus für mich getan hat und Gott sagt, okay, du hast die Bewerbung geschafft. Und jetzt gebe ich dir in meiner Gnade eine Chance, es richtig zu machen. Und wenn du den ersten Fehler machst, sorry, ist vorbei, hast deine Chance gehabt. Nein, wir haben Zugang erhalten durch Jesu Werk. Und seht wieder, wir haben Zugang durch ihn. Das ist passiert. Das ist in der Vergangenheit. Die Tür ist offen. Und die Tür bleibt offen. Und wir dürfen im Glauben ständig seine Gnade in Anspruch nehmen. Es steht hier, wir stehen in dieser Gnade. Stehen, das drückt aus Beständigkeit und Sicherheit und Festigkeit von dieser Gnade. Das ist unser Stand vor Gott. Wir stehen in seiner Gnade. Erinnere mich an dieses Lied, wo wir singen, und fällt dein Blick auf mich, dein Kind, nur Gnade mich umhüllt. Nur Gnade mich umhüllt, wenn Gott auf mich schaut. Das ist mein Stand vor Gott, in Gnade. Gnade ist unverdiente Gunst, haben wir gesagt. Und wir stehen in Gnade. Gott ist uns ständig in Gunst zugewandt. Oder wir könnten sagen, Gott ist uns ständig wohlgesinnt. Es gibt keinen schlechten Tag. Wir können nicht zu weit gehen, sodass wir rausfallen aus dieser Gnade oder aus der Gunst Gottes. Nein, wir stehen darin. Und wenn wir hinfallen und wieder aufstehen, dann stehen wir noch immer in seiner Gnade und in seiner Gunst. Und wir können und wir dürfen erwarten, dass Gott uns wohlgesonnen ist und dass er uns annehmen wird und dass er uns segnen will und dass er das Beste für uns hat. Wir stehen in seiner Gnade. Das ist unabhängig von unserem Tun oder von unserem Nichttun. Es ist unabhängig davon, ob wir brave Christen waren oder schlechte Christen waren. Unabhängig davon, ob wir uns geistlich verhalten haben oder nicht. Es ist abhängig allein davon, von dem, was Jesus für uns getan hat. Und dass wir ihm vertraut haben dafür, dass wir es im Glauben angenommen haben. Und ja, wenn wir bewusst in Sünde leben, dann wird der Vater uns züchtigen in seiner Liebe. Aber auch das ist wieder Ausdruck seiner Gnade und seiner Gunst für uns. Das zeigt uns nur, dass wir ihm nicht egal sind, sondern dass er besorgt ist um uns. Aber Gott wird uns nie mehr ablehnen. Gott wird uns nie abschreiben. Gott wird uns nie richten oder nie mehr strafen. Wir können nicht aus seiner Gunst oder aus seiner Gnade fallen. Er wird uns immer lieben und immer annehmen und immer segnen. Wir stehen in seiner Gnade. Wenn wir das nur begreifen würden. Wir haben nicht nur eine Tageskarte oder eine Stundenkarte im Holiday Park von Gottes Gnade, sondern wir haben einen lebenslangen Pass. Pass auf Lebenszeit. Ständig Zutritt, ständig Eintritt. Der Gnade Gottes zu stehen, das heißt praktisch, dass wir nichts beweisen müssen, um uns die Liebe Gottes zu verdienen. Das heißt, dass die Tür zu Gott immer offen ist. Wir können jederzeit Gemeinschaft haben mit ihm. Ich kann zu ihm kommen, wann immer ich will. Ich muss auch nicht versuchen, meine Fehler abzuarbeiten. Oder Gott wieder gütig zu stimmen. Manchmal haben wir die Tendenz, oh, ich habe Mist gebaut, jetzt muss ich erstmal brav sein, bevor ich wieder zu Gott kommen darf. Nein, all das hat Jesus schon für uns getan. Ich darf in seiner Liebe ruhen, obwohl ich weiß, dass ich nicht würdig bin. Deswegen sagt uns der Herr im Hebräerbrief im Kapitel 4 im Vers 16, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Mit Zuversicht, mit Freimut, lasst uns vor ihm kommen, damit wir Hilfe finden bei ihm. Das ist genau der Punkt, lasst uns vor ihm kommen, gerade dann, wenn wir Hilfe brauchen. Gerade dann, wenn du mit Versuchungen kämpfst oder wenn schon versagt hast. Wir fühlen uns oft unwürdig zu kommen in solchen Situationen. Und wir schämen uns und wir haben das Gefühl, dass wir es irgendwie wieder gut machen müssen oder irgendwas tun müssen. Na, zumindest eine Stunde lang schlecht fühlen. Und so, oh, wehe mir, oh, ich bin so schlecht. Oh, oh. Aber Gott sagt, gerade dann, komm zu mir. Gerade dann, wenn du Hilfe brauchst, komm zu mir. Und ich will dir Gnade schenken und will dir Hilfe schenken. Und du kannst kommen, so wie du bist, bedingungslos, ohne was zu leisten. Komm zu mir und sprich mit mir darüber und bekenn mir das und ich will dir vergeben und ich will dich trösten und ich will dich heilen und ich will dich stärken. Lass uns mit Freimut, mit Zuversicht kommen vor den Thron der Gnade. Ich mag das, was der Bruder Lawrence gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ich meine Pflicht Gott gegenüber versage, gebe ich das bereitwillig zu. Ich sage Gott, ich bin gewohnt zu versagen. Ich werde nie anders handeln, wenn ich mir selbst überlassen bin. Wenn ich nicht versage, dann danke ich Gott, anerkennen, dass die Kraft von ihm kommt. Und der diese, was sind Biografie oder so ein kleines Büchlein, der das über ihn schreibt, der beschreibt, dass der Bruder Lawrence, das war so ein Mönch im 17. Jahrhundert, er war sehr sensibel für sein Versagen, für seine Sünde, aber er war nicht entmutigt dadurch, sondern er bekannte sie Gott, aber er flehte ihn nicht um Vergebung an. Das ist bekannt. Und nachdem er das getan hat, nahm er seine Gewohnheit wieder auf, Gott zu lieben und Gott zu verehren. Er hat begriffen, was es heißt, mit Zuversicht vor den Thron der Gnade zu kommen. Hat sich nicht ablenken lassen oder beunruhigen lassen von seiner Schwachheit und von seinem Versagen. Hat sich nicht abhalten lassen, zu Gott zu kommen. Wusste, der Preis ist schon bezahlt. Vergebung ist schon erkauft. Wir müssen eigentlich gar nicht mehr zu Gott kommen und sagen, vergib mir. Hat schon vergeben. Was wir tun sollen, wir sollen unsere Schuld bekennen. Das heißt, einfach mit ihm übereinstimmen. Sagen, Herr, ich bekenne dir, das muss raus aus meinem Leben. Das passt nicht zu dir. Ich bekenne dir das, aber ich darf die Vergebung in Anspruch nehmen. Weil es ist schon vollbracht. Wir stehen in dieser Gnade. Wir haben Zugang. Die Tür ist offen. Immer bedingungslosen Zugang zu Gott. Zugang zu seinem Thron der Gnade. Ist auch was ich mag. Es ist ein Thron der Gnade. Es ist wunderbar, darüber nachzudenken. Das Wort Thron spricht von Autorität. Wir können zu Gottes Thron kommen. Zu dem, der herrscht über die ganze Schöpfung. Über die ganze Welt. Und wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Vor seinen Thron, in seinen Thronsaal. Aber es ist ein Thron der Gnade. Für uns, für Gottes Kinder, ist sein Thron, dieser Platz der Autorität, ein Thron der Gnade. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir dürfen kommen vor seinen Thron der Gnade. Unser Vater ist der Herrscher der ganzen Welt, aber er ist uns zugewandt in Liebe und in Wohlwollen und in Gunst. Das ist unser Stand vor ihm. Und das ist so viel mehr als nur Vergebung. Nur Vergebung, wo unsere Schuld nicht zugerechnet wird. So viel mehr. So viel mehr als, ich habe gedacht an diese Geschichte von David und Absalom, seinem Sohn. Ja, der Absalom hatte seinen Bruder Amnon ermordet, weil der seine Schwester, wie hat sie geheißen, die Tamar, vergewaltigt hat. Und dann, nachdem der Herr Oberste Joab zu David gekommen ist und um Gnade gefleht hat für den Absalom, hat der König ihm vergeben, aber dort im 2. Samuel 14 heißt es, aber der König sagte, er soll sich zu seinem Haus wenden, mein Angesicht soll er nicht sehen. Hab vergeben, okay. Ich rechne die Schuld nicht zu, aber soll in sein Haus gehen, soll mein Angesicht nicht sehen. Wir haben so viel mehr als nur Vergebung von unserem Herrn. Sondern wir können jederzeit in seinen Thronsaal kommen, vor sein Angesicht, vor unseren himmlischen Vater. Und wir können persönliche Gemeinschaft haben mit ihm. Was für ein Vorrecht das ist. Also erstens, wir haben Frieden mit Gott in Jesus Christus. Zweitens, wir stehen für immer in seiner Gnade, in seiner Gunst. Wir haben Zutritt zu ihm. Und die dritte Segnung, die Gott hier aufführt, oder Paulus, Gott durch Paulus, wir haben Hoffnung. Lesen wir weiter im Vers 2. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Weil wir gerechtfertigt sind, von Gott gerecht gesprochen, in Beziehung mit ihm, haben wir Hoffnung. Wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Und biblisch gesehen, wenn wir von Hoffnung sprechen, dann ist es nicht, ja, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet, was Ungewisses, sondern es ist eine sichere Erwartung. Es wird passieren, deswegen darf ich das sicher erwarten und ich darf darauf hoffen, darf mich darauf verlassen. Das ist, was Hoffnung meint. Und wir haben die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Viermal im Johannesevangelium sagt Jesus, dass er will, dass wir dort sind, wo er sein wird oder wo er ist. Zum Beispiel Johannes 17, Vers 24. Da betet Jesus und sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denkt ihr, dass der Vater die Gebete von Jesus erhört? Das ist die sichere Erwartung, das ist die Hoffnung, die wir haben. Johannes 14. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Es gibt unserem Leben die richtige Perspektive. Wir haben Hoffnung. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, jetzt sehen wir in einem Spiegel undeutlich, aber wir werden von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich stückweise, aber dann werde ich erkennen, gleich wie ich auch erkannt worden bin. Das, was hier unvollkommen begonnen hat, wird im Himmel perfekt sein, vollendet sein. Wir werden eine perfekte Umwelt haben, eine perfekte Gemeinschaft mit Gott. Für immer. Eine ungetrübte Beziehung, ungetrübte Freude, ungetrübten Frieden. Und wie immer die Details aussehen werden, werden bei Jesus sein, in perfekter Beziehung mit ihm. Das reicht mir mal fürs Erste. Das ist eine gute Hoffnung. Paulus beschreibt uns im 2. Korintherbrief im Kapitel 12, dass er den Himmel gesehen hat. Wir sind nicht ganz sicher, ob er wirklich in den Himmel entrückt wurde oder ob es nur eine Vision war. Aber er sagt, ich kann gar nicht drüber reden. Es war so herrlich, mir fehlen die Worte. Ich kann es nicht beschreiben. Aber was wir sehen können, ist die Auswirkungen in dem Leben von Paulus. Was immer er gesehen hat, es hat ihm alle Angst genommen und alle Menschenfurcht und alle Zweifel. Und er hat voll und kompromisslos für Gott gelebt. Was immer er gesehen hat, es hat ihn nicht mehr losgelassen. Philipperbrief im Kapitel 3 sagt der Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Gott hat einen perfekten Ort für uns vorbereitet. Und Jesus sagt, ich will, dass auch ihr dort seid, wo ich bin, in meiner Herrlichkeit. Aber mehr noch, Gott hat nicht nur einen herrlichen Ort für uns bereitet, für die Ewigkeit, sondern er hat uns auch die Verheißung gegeben für uns selbst, dass wir selbst verherrlicht werden. In 1. Johannesbrief, Kapitel 3, sagt er, Geliebte. Johannes sagt es, Geliebte. Das ist typisch für Johannes, er sagt immer, Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich werde sein wie er, wie Jesus. Und wieder, es ist noch nicht genau offenbar, wie man das genau aussehen wird. Die Schreiber der Bibel, denen fehlen hier wieder die Worte, um den verherrlichten Jesus wirklich zu beschreiben. Offenbarungen oder wo sie diese Visionen sehen von dem verherrlichten Jesus, beschreiben sehr viel in Bildern wieder, weil es gar nicht mit menschlichen Worten ausdrückbar ist, wie wunderbar er ist. Aber wie immer das genau aussehen wird, das ist auch wieder genug für mich, wenn sie heißt, wir werden sein, wie er ist. Weil es gibt keine glücklichere und keine liebevollere und schönere und heiligere Person im ganzen Universum als Jesus. Wir lesen die Evangelien und wir sind fasziniert von ihm. Wir sehen diese Bilder, wo er verherrlicht ist und Mann, wenn er sagt, ich werde sein wie er, das langt mir erstmal. Das ist eine Hoffnung, die wir haben. Wir haben Hoffnung, dass wir wie Jesus sein werden und dass wir bei ihm sein werden, in ungetrübter, perfekter Gemeinschaft für immer. Und darüber können wir uns rühmen. Oder das Wort kann auch mit freuen übersetzt werden. Wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir können uns rühmen über die Vergangenheit, über das, was Jesus für uns getan hat, über die Segnungen, die wir in der Gegenwart haben. Daran können wir uns freuen, dass wir Frieden haben mit Gott und dass wir Zugang haben mit ihm, dass wir in seiner Gnade stehen, in seiner Gunst, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Aber wir dürfen uns auch freuen auf die Zukunft. Das ist das Schöne. Ich darf euch Christen sagen, es wird alles gut werden. Aber manchmal sagen die Leute das so als Floskel. Ja, es wird schon alles gut. Ist nicht immer wahr. Wir können das nicht immer zusprechen. Aber das Schöne ist, euch Christen, das stimmt wirklich, ich kann euch das zusprechen, es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Und nicht nur gut, es wird alles perfekt werden. Gott meint es wirklich gut mit uns, in alle Ewigkeit. Und das gibt unserem Leben hier die richtige Perspektive. Es macht uns frei zu dienen und zu geben. Weil wir wissen, das ist nicht alles hier. Und all dieses Zeug, was Menschen hier aufhäufen, das wird sowieso verbrennen eines Tages. Es ist besser, Schätze zu sammeln im Himmel. Und da wir diese Hoffnung haben in Jesus, können wir auch diese dunklen Zeiten dieser Welt ertragen, durch die wir alle dann und wann durchgehen. Weil wir dürfen wissen, das ist nicht für immer hier. Das ist nicht alles. Wir werden den weitaus größten und längsten Teil unseres Lebens in der Ewigkeit verbringen mit Jesus, in seiner Herrlichkeit und verherrlicht, so wie er ist. Und deswegen, gerade hier im nächsten Vers heißt es dann weiter, dass wir uns sogar rühmen können in Trübsal. Weil wir wissen, dass Gott selbst das zum Guten verwenden wird in unserem Leben. Und wir können gelassen in dieser Welt leben. Wir sind nur Fremde, wir sind nur Durchreisende. Wir müssen nicht alles so ernst nehmen. Wir müssen nicht verzweifeln in diesen Ungerechtigkeiten in der Welt und diesen Absurditäten des Lebens manchmal. Das erinnert mich an den Rudi, wo wir noch gemeinsam gearbeitet haben, da bei Biffer. Und manchmal, wo es drunter und drüber ging. Rudi hat dann gesagt, ah, wir produzieren nur Haustüren. Das ist die Gelassenheit, die wir brauchen. Wir müssen diese Welt nicht mehr so ernst nehmen. Hey, wir sind auf der Durchreise. Ist schon okay. Es wird alles gut. Es wird alles perfekt. Wir können Realisten sein. Wir müssen nicht Perfektion in dieser Welt erwarten. Es ist was, was so viel kaputt macht. Weil wir von uns selbst und von den Menschen, in denen wir in Beziehung stehen, Perfektion erwarten. Und kein Mensch ist perfekt. Das kann uns nur enttäuschen. Und kein Mensch kann wirklich unsere tiefsten Bedürfnisse erfüllen. Es kann nur Gott. Und er hat uns versprochen, dass er jetzt hier mit uns sein wird. Und er hat uns versprochen, dass wir eines Tages perfekt sein werden. Und in einer perfekten Umwelt, in perfekter Gemeinschaft. Dass alle unsere Bedürfnisse perfekt erfüllt sein werden, die wir haben als Menschen. Das kann uns Gelassenheit geben in dieser Welt. Wir können auch bewusster für Gott und mit Gott leben, weil wir wissen, es ist unsere Bestimmung für die Ewigkeit. Und wir können auch standhafter sein in diesem geistlichen Kampf, in dem wir drinnen stehen. Weil wir können ans Ende von diesem Buch blättern und wir können den Schluss lesen. Wir dürfen wissen, wer gewonnen hat. Wir dürfen wissen, dass wir schon Sieger sind. Wir sind auf der Siegerseite. Und ist das nicht gut, zu wissen, wie alles ausgeht? Ist das nicht gut, zu wissen, dass wir auf der Siegerseite sind? Sie werden im Fußball spielen. Nehmen wir an, ich war im Stadion, ich habe mir das Fußballspiel live angesehen und ich weiß, meine Mannschaft, die hat gewonnen. Dann gehe ich nach Hause und werde ein bisschen später im Fernsehen übertragen und ich gucke mir mit meinen Freunden das Fußballspiel an. Und oh, die haben einen Stress und Mann, und die schreien und die schimpfen, oh, Schiri und oh, Fehlentscheidung und Depp hat schon wieder einen Fehler gemacht und oh, ärgern sich bei jedem Fehler. Aber wisst ihr was, ich sitze ganz cool dabei. Gelassen. Weil ich weiß, wir haben schon gewonnen. Leute, wir haben gewonnen mit Jesus. Und wir wissen, wie es ausgeht. Wir werden die Herrlichkeit mit ihm verbringen. Und wir haben jetzt seinen Frieden. Und stehen in seiner Gunst, haben Zugang zu ihm. Wir stehen in seiner Gnade. Also lasst uns in diesem Bewusstsein leben. Lasst uns leben wie Sieger. In diesem Sieg, den wir schon haben. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir fangen erst an zu verstehen, was du wirklich für uns getan hast und was wirklich da alles mit drin hängt in diesem Paket der Erlösung, das du für uns erkauft hast. Vater, wir kommen jetzt vor dich mit all unseren Schwächen, mit all diesem Unfrieden, der vielleicht noch in unserem Herzen ist. Und wir wollen uns jetzt im Glauben ergreifen. Wir danken dir, dass wir Frieden haben mit dir, Gott. Und wir danken dir für diese Tatsache, dass wir in deiner Gunst stehen. Vater, ich bitte dich, mach uns frei von diesen Anklagen und Verdammnis und diesen Dingen, wo wir uns selbst quälen und wo der Feind uns anklagt. Ich danke dir, dass wir unsere Schuld bei dir abladen dürfen und für immer dort lassen dürfen und einfach neu anfangen dürfen, aufstehen dürfen und dich lieben. Und dich anbeten, so wie der Bruder Lawrence es getan hat. Und Vater, wir danken dir für die Hoffnung. Wir danken dir, dass wir wissen, wie dieses Spiel ausgeht oder dieser Kampf. Dass du Sieger bist, Herr. Und ich bitte dich jetzt, lass uns ruhen darin. Gib uns diesen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.